es gibt immer so Ghettos für Frauen, auch im Kabarett. Also es gibt so die Sonderfrauensendungen und die gemischten Frauenabende. Und zum einen ist es gut, dass es die gibt, weil manche Frauen würde man nie zu sehen bekommen, wenn es nicht in diesem Rahmen stattfinden würde. Aber es ist doch traurig, dass es immer wieder es braucht immer die Frauenkabarettreihe. Dann denke ich mir, ja, die Männerkabarettreihe gibt's eigentlich gar nicht, weil die Männerkabarettreihe ist Kabarett. Männerkabarett ist Kabarett und Frauenkabarett ist Frauenkabarett. Und solange wir darüber reden und reden müssen, gibt's noch echt viel zu tun.
So sieht's aus. Und heute packen wir es an, hier in den Querköpfen. Und damit herzlich willkommen mitten in unserer Sommerserie Querulantin. Bis Ende August präsentieren wir Ihnen noch Programmmitschnitte von bekannten Kabarettistinnen. Und ja, richtig, das ist exakt einer dieser Frauenkabarettreihen, die hier gerade zu Recht hinterfragt wurden, von Christine Briand, unserer heutigen Querulantin, sicher eine der zurzeit vielfältigsten, spannendsten und auf ihre Art auch politischsten Frauen in der Kabarett- und Satire-Szene. Viele kennen sie als Birte Schneider aus der Heute-Show, aber sie ist auch die Diplom-Animateuse, so heißt ihr Soloprogramm. Und genau daraus werden Sie heute Abend viele Ausschnitte hören. Diesen zum Beispiel, Christine Briands Besuch beim Italiener.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Ehi, ciao bella, come stai? Tutto bene? Setziti wo du wolle, ist überall Platz für dich, so wie in meine Herz. Bist alleine? Oh, che miseria, so eine bella Donna ganz alleine. Musst du aufpassen, dass sie dir keiner klaut mit so schönen Augen. Mamma mia, und so schöne Haare, wie ein Engel. Azzurro, il pomeriggio troppo azzurro, è lungo per me. Was willst du trinken? Espresso, cappuccino, latte macchiato? Latte macchiato, sì, claro, subito. Bringi dir mit deiner langen Löffel la ganze de Schaum lecker. Allora, signorina, che cosa vuoi mangiare? Pass auf, mach dir ein bisschen von allem etwas? Bisschen Gemüse, bisschen Carpaccio, bisschen von der scharfen Salami. Aber attenzione, ist es sehr scharf. Se bastasse una bella canzone. Danach ein bisschen Tiramisu, ein bisschen Panna Cotta, ein bisschen Sus für die süße Ragazza, va bene? Oh, guck nicht so ernst. Bitte, was machst du mit meinem Herz? Hast du das kaputt gemacht? Oh, guck mal, bin ich so traurig? Schenke mir ein Lächeln, bitte, damit ich nicht sterbe. Ti amo. Un soldati amo. Ed ecco, eine kleine Lächeln. Steht die Sonne auf, bin ich gerettet. Signorina. Un Grappa und Ramazzotti geht auf meine Kosse. Bist du eingeladen, schönste Frau von der Welt? Trinkst du mit mir zusammen? Facciamo als ob wir sitzen an der Amalfiküste. Wunderschöne Sonnenuntergang. Nur du und ich. Molto romantico. So, Sportsfreund. Punkt 1. Wenn Sie mit mir Sex haben wollen, dann können Sie es auch in ganz vernünftigen Ton sagen. Brauchen Sie jetzt nichts drauf sagen. Nehmen Sie es einfach nur zur Kenntnis. Aber, und damit kommen wir zu Punkt 2, ich denke, wir kommen schon ins Geschäft. Frage ist nur, wie und wann. Was für ein Landsmann sind Sie? Napoli? Ach was, ich war ja auch schon einige Mal in Italien, ne? Hier Gardasee und Rom die Ecke. Herrlich, ne? Die Italiener sind auch so ein Völkchen, ne? Südländer halt, ne? So locker. So herrlich, locker. Gauner sind das, herrlich. Leben Sie noch bei Ihrer Mutter? Nein, die Italiener sind ja bekannt für gutes Eis. Wussten Sie das? Ich finde es herrlich. Im Sommer um die Ecke beim Italiener sitzen und so einen Bananensplit schlotzen. So ein Schmackofatz. Herrlich. Ah, jetzt reden wir mal Tacheles, Maestro. Entweder wir machen heute Nägel mit Köppen oder nächsten Montag, da habe ich bis 5 Vorstandssitzungen. Könnte ich bis 7:30 auf den Schnellschuss bei Ihnen vorbeischauen.
Wie sieht's aus, Patrone? Was Ihnen lieber?
Signora, ich bin verheiratet.
Ach was. Sehen Sie? Das ist jetzt ein Missverständnis. Ne? Müssen Sie mal aufpassen, dass Sie ein bisschen besser unsere Sprache lernen, Sportsfreund. Ne? Sonst passiert Ihnen das immer wieder. So, ich nehme noch einen Grappa aufs Haus und dann hier die Arrivederci. Capisco?
Die Kabarettistin und Schauspielerin Christine Briand hier beim Italiener. Ein Ausschnitt aus ihrem Solo Die Diplom-Animateuse. Seit gut 6 Jahren ist sie mit diesem Programm in ganz Deutschland unterwegs und konnte damit schon mehrfach renommierte Kabarettpreise gewinnen. Allerdings hat sie den ein oder anderen Kabarettbesucher auch schon schockiert. Ihr Programm ist nämlich sehr, sagen wir, überraschend, besonders der zweite Teil. Da tritt Christine Briand in den unterschiedlichsten Rollen und Verkleidungen auf, unter anderem als Mann, der sich als Frau verkleidet. Und das hat schon manche Männer verstört.
Also ich habe zum Beispiel auch mal einen Abend gespielt, da kam nachher ein Mann auf mich zu, der empört war über die Nummer, in der ich mich, ich vermute, Sie sprechen auf diese Nummer auch an, wo ich mich im Grunde demaskiere und entkleide. Ich fange an als Frau und demaskiere mich und man sieht, dass ich eigentlich ein Mann bin, der diese Frau ist. Und dann merkt man aber am Schluss, ich bin eigentlich auch nur, ja, was ist die denn eigentlich? Das ist dann ein trauriger Clown, der auf der Bühne steht. Und da wird mit diesen Rollen auch gespielt. Und der war völlig empört, weil ich zum Schluss in dieser Nummer den Schwanz rausnehme aus der Hose, aus der Unterhose. Und das ist eine Clownsnase und die setze ich mir auf. Und der hat das als persönlichen Angriff, als ob ich sozusagen die Männlichkeit entlarven möchte oder runtermachen möchte. Als ob ich mich lustig mache über Männer und ihre Männlichkeit. Und der war wirklich persönlich angegriffen.
Zugegeben, er war die Ausnahme. Aber wenn auch Sie nach dieser Anekdote und dem gehörten Ausschnitt jetzt befürchten, dass es bei Christine Briand dauernd nur explizit um politische Frauenthemen geht, um Rollen, Gender, Feminismus, dann kann ich Sie beruhigen. Die Kabarettistin hat dazu nämlich ihre ganz eigene, sehr emanzipierte Meinung.
Ist übrigens auch wieder witzig. Letztens habe ich das irgendwo gehört, wo es um so einen gemischten Abend ging mit zwei normalen Kabarettisten, sprich weiße deutsche Männer. Und dann ein Türke dabei und dann ich, die Frau. Und das Schöne ist, dass dann auch natürlich wieder der Wunsch ist, dass jeder so sein Thema findet. Und der Türke soll natürlich über Migration reden. Und die Frau über Frauenthemen. Das ist geil. Damit belässt man es auch immer bei den Leuten selber als ihr Problem. Warum soll der Türke über Migration reden? Warum denn nicht wir alle? Warum soll denn nicht ein Mann über Emanzipation sprechen und über Gleichberechtigung? Warum ist das wieder ein Feld, was uns Frauen überlassen wird? Also sozusagen die Opfer dürfen auch noch über ihr Problem ständig reden und versuchen, das in den Griff zu kriegen. Völlig bescheuert. Also ich weiß nicht, warum ich mich des Themas Feminismus ständig annehmen muss. Ich nehme mich einfach anderer Themen an und ich bin ein Mensch und setze mich mit meiner Umgebung und mit den Verhältnissen und mit diesem System auseinander. Mit politischen Fragen, mit gesellschaftlichen Fragen, genauso wie ein Mann. Und darüber möchte ich, dass die Leute mit mir ins Gespräch kommen. Fertig, fertig aus. Und ich hoffe, dass das irgendwann auch reicht.
Im Moment tut's das leider noch nicht, schon gar nicht im überwiegend männlichen politischen Kabarett.
Im Gegenteil sogar. Also man findet haarsträubend rückwärtsgewandte Ansichten, auch unter den Kollegen, wo man denkt, Mann, das sind doch alles fortschrittliche Kerle und denen muss man nun darüber nichts erzählen. Aber weit gefehlt. Da gibt es dann auch, wenn man zum Beispiel beklagt, dass sowas gesagt wird von männlichen Kollegen, ach, warum gibt's denn nur so wenig Frauen? Wenn man dann sagt, ja, wenn ihr das immer wieder sagt, dann wird es damit auch wieder zementiert. Ja, das stimmt nämlich eigentlich gar nicht. Dann kriegt man zu hören, ja, beklag dich doch nicht darüber, dass wir noch nicht so weit sind hier in Deutschland mit Emanzipation und sowas. Wir haben doch eine Frau als Bundeskanzlerin. Das ist ein gutes Argument, finde ich.
Ich lese aus dem Zyklus Männer sind primitiv, aber glücklich von Mario Barth. Das Gedicht Nussloch. Pass auf. Das ist so geil, echt Bohr, echt Hammer. Kein Witz, nee, echt eine wahre Geschichte. Pass auf. Ich so mit meiner Freundin in Nussloch. Pass auf, eine wahre Geschichte, kein Witz. Also ich so mit ihr in Nussloch, Nussloch, ne, kennt ihr Nussloch? Ich so mit meiner Freundin in Nussloch, beim Fabrikverkauf, Hammer, pass auf. Kommt sie mit einer Handtasche an, pottenhässlich, die Tasche natürlich, nicht sie. Kein Witz, nee, echt, eine wahre Geschichte. Pass auf. Das war so eine Klemmtasche, kennt ihr? Kennt ihr Klemmtaschen, ja? Die klemmst du so unter den Arm, kann der Achselbär reinwachsen, geil. Pass auf, ich sag, für was brauchst du die? Da sagt sie, es echt war kein Witz. Da sagt sie, die kann man so halten. Ist das nicht total mega geil? Pass auf. Das ist so geil, echt Bohr, echt Hammer. Kein Witz, nee, echt, eine wahre Geschichte. Pass auf.
Christine Breor liest Mario Barth. Das dazugehörige Video ist schon seit Jahren ein Hit im Internet. Zu Recht. Kaum etwas hat die Plattheit von Mario Barths Texten jemals besser entlarvt als dieses Gedicht. Und genau das ist typisch für Christine Breor. Statt mit dem Zeigefinger arbeitet sie lieber mit ihren eigenen, viel subtileren Mitteln.
Also ich bin nicht jemand, der gerne explizit über Sachen spricht. Also ich mache weniger so eine Art Aufklärungskabarett, in dem ich benenne, was ich nicht gut finde. Das mache ich auch hin und wieder, aber eigentlich lebe ich das lieber. Also ich verhalte mich feministisch oder ich mein Programm zum Beispiel, was ich spiele, würde ich auch als ein politisches, deshalb natürlich auch feministisches Programm bezeichnen, ohne dass das ausgesprochene Themen sind, sondern das ist einfach in der Sache drin. Und dass das überhaupt noch ein Thema ist im 21. Jahrhundert und im total aufgeklärten Deutschland, ist eigentlich schon ein Armutszeugnis an sich und eine Ursache dieses ökonomischen Systems. Also das ist ein Ausdruck für eine Gesellschaft, die auf Ungleichheit basiert. Und im Grunde ist es ganz schlimm, dass wir uns immer noch darüber unterhalten müssen. Ich suche diese Themen nicht explizit, sondern ich versuche mich eher so zu verhalten.
Schatz? Ja, Liebling? Reiß mir mal bitte die Butter? Aber sicher. Danke, Hase. Bitte, Maus. Hast du das hier gelesen mit den Straßenkindern in Brasilien? Was denn, Muckel? Pussel, ich red von dem Artikel mit den Straßenkindern, das ist doch schrecklich, oder? Ja, furchtbar. Gib's mir mal die Eierschere, Schnurzel. Nur wenn du mir einen Kussi gibst. Das gibt's doch gar nicht. Was denn, Schnecke? Da sind schon wieder Flüchtlinge vor Lampedusa ertrunken. Schrecklich, oder? Bärchen, hörst du mir zu? Ja, Schmusi, Lampedusa, furchtbar. Wenn man das so liest, denkt man manchmal, wir wissen gar nicht, wie gut wir es hier haben, oder? Och nee, Mäuschen, hast du die Nutella alle gemacht? Das Nutella? Ja, hast du die alle gemacht? Fumsi, da war nur noch ganz wenig drin. Und es ist auch kein Grund, gleich so aggressiv zu werden. Schnatterina, jetzt mach mal halblang. Ich will nur ganz normal frühstücken wie ein ganz normaler Mann. Und im Gegensatz zu dir esse ich halt Nutella und keine Buchstaben. Soll das heißen, ich lese zu viel? Nein, du redest zu viel. Ja, Bobbelchen, weil hier sonst keiner reden würde. Weißt du was, Mutzel, du kannst mich mal. Wenn du dir dein scheiß Hirn mit Nutella verklebst, ist es nicht meine Schuld, dass dir einfache Kommunikation zu viel ist. Einfache Kommunikation? Schatzi Mausi, alles, was du sagst, ist sentimental und ich-bezogen. Du bist eine dumme, verwöhnte Pute. Und du bist ein einfältiger Sackschnullibulli. Ich hätte große Lust auf einen Seitensprung. Ha, habe ich schon längst gemacht, Muckelmaus. Mit deiner Schwester, die hat mehr Pfeffer im Arsch als du. Ja, dann hau doch ab, Schnupsi, da ist die Tür. Du bist das allerletzte Zuckerschnecke. Am liebsten würde ich dich vierteilen, teeren und federn. Federn? Du kannst doch noch nicht mal richtig vögeln. Bevor du mich federst, Möpselchen, habe ich dich schon 10-mal krankenhausreif geschlagen. Womit? Mit der Gala? Bist du jämmerlich, Honigbienchen. An dir ist einfach alles bemitleidenswert. Das Nutella, die Nutella. Ach, Schneggerich, gut, dass ich bald wieder frei bin. Das wird dir nicht viel bringen, Kuschelmäuschen. Dich will doch keiner geschenkt. Wer hat denn gesagt, dass ich ein Kerl will, Purzelchen? Wer hat denn gesagt, dass dich eine Lesbe will, Schnecke? Du bist alt, dumm und hässlich. Und du stinkst, Hase. Ja, rat mal warum, Regine, weil ich dich vorgestern angefasst habe, du mieses kleines Stück Scheiße.
Was hast du eben gesagt?
Mieses kleines Stück Scheiße.
Nein, davor.
Was meinst du, dass ich dich angefasst habe?
Nein, davor.
Och, Regine, ich weiß das noch nicht so genau.
Da, das meine ich. Regine, du hast mich Regine genannt.
Ja, so heißt du doch, oder?
So hast du mich noch nie genannt.
Es tut mir leid.
Mein Gott, so weit ist es also mit uns gekommen.
Es ist mir nur so rausgerutscht, wirklich. Kann doch mal passieren.
Sowas passiert nicht aus heiterem Himmel.
Entschuldige, die Pferde sind mit mir durchgegangen. Kannst du mir noch einmal verzeihen, Schnäuzelchen?
Bitte. Es wird nie wieder sein wie früher.
Reste einer Ehe am Frühstückstisch, gespielt von Christine Brion, unserer heutigen Querulantin im Querköpfe-Kabarett-Sommer der Frauen. Und von ihr hören Sie jetzt auch noch viel mehr. Viel Spaß mit Ausschnitten aus Christine Brions Programm Die Diplom-Animateuse, aufgenommen im Renitenztheater in Stuttgart.
Schönen guten Abend. Das Programm, was Sie heute Abend zu sehen bekommen, spiele ich jetzt seit über 6 Jahren. Und das war eigentlich noch keine Pointe. Ich spiele es in verschiedenen Varianten. Es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass es sinnvoll ist, nicht immer denselben Abend zu spielen. Es gibt eine Variante, wenn ich schwanger bin. Es gibt eine Variante, wenn ich mir die Bänder reiße. Es gibt eine Variante, wenn meine Eltern drin sitzen. Eine, wenn es Abo-Publikum ist. Und so weiter und so weiter. Es hat sich herauskristallisiert, dass es sich eigentlich im Großen und Ganzen um 2 Varianten des Abends handelt. Die Hardcore-Variante A und die schöne Variante B. Und ich habe heute sehr lange überlegt, ich überlege immer auf dem Weg zum Veranstaltungsort, welche Variante spiele ich heute Abend. Ich habe heute Abend sehr lange auf dem Weg überlegt. Ich hatte viel Zeit, ich komme vom Hölderlinplatz. Ich habe mich folgendermaßen entschieden. In Gegenden, wo es sehr verschlafen ist, wo die Leute vielleicht noch wachgerüttelt werden müssen, da spiele ich meine Hardcore-Variante. Und in Stuttgart, das kann ich nicht bringen. Das kann ich echt beim besten Willen nicht bringen. Da muss ich Variante B spielen, weil ich kann hier nicht noch Öl ins Feuer gießen. Stuttgart ist so ein hochpolitisiertes Widerstandsnest. Stuttgart ist einfach ein Pulverfass. Ja, das ist. Ich trage ja auch Verantwortung als Kabarettistin. Ja, da kann ich nicht einfach noch mal rein und provozieren. Ich meine, hallo, die Leute hier haben nicht CDU gewählt, sondern dasselbe in Grün. Das muss man sich erstmal trauen. Also deshalb heute Abend die schöne Variante. Nein, ist natürlich alles Käse. Glauben Sie nicht alles, was ich sage. Der eigentliche Grund, warum ich Variante B spiele, ist ganz klar. Es ist, weil die Kerstin heute drin sitzt und die hat Variante A schon gesehen. Ja. Nein, es ist jetzt, Sie halten das vielleicht für Privatkram, das ist es überhaupt nicht, das ist eine hochpolitische Entscheidung von mir. Die Kerstin ist die Bezugserzieherin meines Sohnes in der Kita und mit der Kerstin muss ich gut stehen. Wenn die Kerstin sich heute Abend langweilt, dann hat das Auswirkungen auf meinen Sohn und damit auf die Zukunft unserer Gesellschaft. Ich hoffe, Sie verstehen, warum ich mich deshalb für Variante B entschieden habe. Ich werde in der Variante B das Schönste aus meinen gesammelten Werken vorlesen. Es handelt sich hier um Werke aus den letzten 12 Jahren. Ich bin dabei, ein Buch zu schreiben. Andere Kollegen machen das so, die schreiben so auf den Fahrten zwischen Auftritt A und B ganze Bestseller innerhalb eines halben Jahres. Ich schreibe jetzt seit 12 Jahren an diesem Buch und habe mittlerweile auch schon, ja, also komm, lass es 20 Seiten sein. Und wenn ich in dem Tempo weitermache, können Sie auch das Buch 2050 von mir draußen im Foyer käuflich erwerben. Und vielleicht, wenn ich dazu noch in der Lage bin, dann auch von mir signiert bekommen. So, das Schönste aus meinen gesammelten Werken. Ich beginne mit dem Scarlett-Schlötzmann-Zyklus. Ihnen ja bekannt sein dürfte. Ich habe dafür ja den Deutschen Buchpreis, den Internationalen Literaturpreis und den renommierten Johann Wolfgang von Schiller Award nicht bekommen. Ich skizziere dort anhand von Briefen und Dokumenten die packende Biografie des Scarlett Schlötzmann. Ich beginne mit Scarlett 7 Jahre. Lieber Gott, ich heiße Scarlett und wohne in Darmstadt. Das ist ganz in der Nähe von dir. Darum habe ich eine Frage. Mach bitte, dass mein Bruder tot ist. Er heißt Elvis. Es muss nicht lange sein, zum Beispiel bis Weihnachten. Ach ja, für Weihnachten wünsche ich mir vom Playmobil Nummer 7355. Mit freundlichen Grüßen, deine Scarlett. PS, ich habe dir 13 Pfennig beigelegt, falls du mit Elvis den Bus nehmen musst. Scarlett, 15 Jahre. Montag, 10. Mai. Liebes Tagebuch. Letzte Woche habe ich dir doch vom Deisinger erzählt, meinem Mathelehrer. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Ich habe doch erzählt, dass ich dem letztes Jahr zum ersten Mal meine Liebe gestanden habe. Da hat er ja damals gar nicht drauf reagiert. Aber keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich bin ja nicht blöd. Das war voll süß. Der hat immer weggeguckt, wenn ich ihn angesprochen habe. Im Unterricht hat er natürlich so getan, als wäre nichts. So voll ernst und neutral. Fräulein Schlötzmann, kommen Sie für die Beweisführung bitte mal an die Tafel. Beweisführung? Als ob die anderen den Braten nicht schon längst gerochen hätten. Mal abgesehen davon, dass Koko, Kasi, Steini, Schlotter, Wolle, Nadi, Sülo und der LKGCE eingeweiht sind. Na gut, egal. Dass er sich so verhält, hat es bis jetzt ja auch immer irgendwie spannend gemacht. Bis jetzt. Am Freitag hatte ich die Faxen dicke. Er muss sich ja nicht gleich meinen Namen auf die Stirn tätowieren lassen, aber genug ist genug. Ich habe ihm folgenden Brief ins Fach gelegt. Geliebter. Oder sollte ich vielleicht besser sehr geehrter Herr Deisinger schreiben? Wie lange soll dieses Katz-und-Maus-Spiel noch gehen? Ich weiß, wie sehr du mich willst, also bitte hör auf mit der Geheimnistuerei. Das ist der letzte Brief, in dem ich dich freundlich auffordere, dich zu bekennen. Ich kann auch anders. Zwing mich bitte nicht, ungemütlich zu werden. Werner, ich liebe dich sehr. Du weißt, dass ich sterbe, wenn ich dich verliere. Lass uns bitte wie zwei Erwachsene miteinander umgehen. Für immer deine Scarlett. PS, deine Tochter hat übrigens gestern mit dem Mike aus der 10B rumgeknutscht. Ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst, aber wenn sie was mit Mike hat, ist sie wohl die längste Zeit Jungfrau gewesen. Ich wollte es nur sagen. Dienstag, 11. Mai. Heute hatten wir in der 5. Mathe. Stell dir vor, der Deisinger kam rein und hatte voll die Schatten unter den Augen. Irgendwie fand ich das voll niedlich. Ich meine, er hat ja wegen mir kein Auge zugemacht. Liebes Tagebuch, ist das vielleicht ein Zeichen? Mittwoch, 12. Mai. Liebes Tagebuch, halt dich fest. Der Deisinger hat die Schule gewechselt. Dieses Arschloch. Was bildet der sich ein? Glaubt er, dass ich jetzt sofort alles stehen und liegen lasse und ihn nachreise oder was? Wie kann man so ein Ego haben? Für mich ist der gestorben. Donnerstag, 13. Mai. Heute ist einfach absolut gar nichts passiert. Noch so ein Tag und ich gebe mir die Kugel. Ach übrigens, ich habe gesehen, wie Mama den Typ geküsst hat, bei dem sie immer zur Fußpflege ist. Ich verstehe nicht, was sie an dem findet. Der sieht genauso aus wie Papa. Freitag, 14. Mai. Liebes Tagebuch. Ich bin endlich wieder verliebt. Ich dachte schon, das passiert nie wieder. Sie heißt Tina und ist Eisverkäuferin. Oh Mann. Samstag, 15. Mai. Ich fass es nicht. Die blöde Kuh ist verheiratet. Mit dem Italiener, dem der Eisladen gehört. Und er ist noch nicht mal Italiener, sondern Inder. Sonntag, 16. Mai. Liebes Tagebuch. Ich glaube nicht mehr an die Liebe. Dafür bin ich schon zu oft enttäuscht worden. Ich will jetzt eher was mit Glauben machen. Die asiatischen Religionen sind meiner Ansicht nach viel authentischer als die deutschen Religionen, wie zum Beispiel Katholizismus oder Christentum. Zum Beispiel Feng Shui. Es hat einfach mehr mit dem Menschen an sich zu tun. Und das finde ich extrem wichtig. Also das Menschsein. Ach übrigens, liebes Tagebuch, ich kann in Zukunft nicht mehr so offen mit dir reden, Ich habe heute Nacht gesehen, wie Mama dich heimlich wieder in die Schublade gelegt hat. Dienstag, 18. Mai. Liebes Skalöttchen, ich weiß nicht, wie du auf die absurde Idee kommst, ich würde dein Tagebuch lesen. Das kränkt mich und zeigt, wie sehr du mir misstraust. Vielleicht setzen wir uns morgen nach der Schule mal zusammen und reden über dein Verhalten. Ich hab dich trotzdem lieb, Mama. Sie müssen nicht klatschen, nur weil ich eine Pause mache. Brief an Scarlett, 25 Jahre. Sehr geehrte Frau Schlötzmann, vielen Dank für Ihre Bewerbung und das Interesse, das Sie damit unserem Haus entgegenbringen. Wie Sie ja wissen, suchen wir händeringend nach gut ausgebildeten Mitarbeitern für unsere Abteilung Challenge and Instruction Devices. Sie schreiben, dass Sie sich in Zukunft gerne mehr dem Bereich Buchführung widmen wollen, nachdem Sie jahrelang professionell im Sektor Tuchfühlung tätig waren. Zwecks Veranschaulichung Ihres Könnens haben Sie uns einige Videos mitgeschickt, unter anderem Schneeflittchen und Dornmöschen und den 90-Minüter Anale Grande. Wir sichteten das Material in unserem Tagungsraum mit großem Interesse. Wir wissen langjährige Erfahrungen in dieser Sparte durchaus zu schätzen, weisen aber darauf hin, dass für unsere Abteilung Challenge and Instruction Devices auch andere Qualitäten von Vorteil sind, als da wären Basic Knowledge im Tasking-Bereich und Grundkenntnisse in den Kategorien Explore Facilities und Dumping Placement. Diese Fähigkeiten hätten wir gerne Ihrem Lebenslauf entnommen. Zu unserer Überraschung fanden wir jedoch nur ein leeres Blatt. Frau Blaschke von der Abteilung Art Directing klärte uns nach eingehender Prüfung des Papierbogens freundlicherweise darüber auf, dass Sie Ihren Lebenslauf mit Zaubertinte geschrieben haben. Humor ist bei uns eine gern gesehene Eigenschaft, doch überschätzen Sie diese bitte nicht. Um es kurz zu machen, Frau Schlötzmann, wir suchen für besagte Position eine gut aussehende und tüchtige junge Frau. Aus diesem Grund müssen wir Ihnen leider eine Absage erteilen. Verstehen Sie uns bitte nicht falsch, wir halten Sie durchaus für tüchtig. Hochachtungsvoll K&K Holding, Zukunft durch Vertrauen. Scarlett, 48 Jahre. Hallo Rolf. Es tut mir leid, wenn ich dich schon wieder mit meinem Kummer bedränge, aber ich bin wirklich völlig fertig mit den Nerven. Lies mal bitte den Brief hier von Papa. Tochter. Mit Befremden stelle ich fest, dass du scheinbar nichts aus deinem Fehlverhalten der letzten Jahre gelernt hast. Deine Mutter und ich haben, seit du klein warst, an der Bildung deiner Herzenswärme gearbeitet. Nichts ist davon heute zu erkennen. Ich möchte zur Klärung dieses Sachverhalts deutlicher werden. Gestern Abend sahen deine Mutter, du und ich uns gemeinsam einen Tatort an. Ich hatte extra Käsegebäck bereitgestellt, weil ich mir einen netten, ruhigen Familienabend gewünscht hatte. Weder hast du von dem Käsegebäck gegessen, noch wolltest du nach Ende des Films auch nur eine Minute länger mit uns gemeinsam im Wohnzimmer sitzen bleiben. Du bist aufgestanden und sagtest, Nacht, ich bin müde. Dann bist du in dein Zimmer gegangen, ohne ein Zeichen der Herzenswärme, die ich bereits in Absatz 1 erwähnte. Ich frage dich, ist es zu viel verlangt, deiner Mutter und deinem Vater vor dem Ins-Bett-Gehen einen Kuss zu geben? Du sagst, du bist 48 und erwachsen. Du seist, ich darf dich zitieren, nicht mehr verpflichtet, dies zu tun. Ja, Herrgott, ist dir das denn eine so große Last? Für euch, junge Leute, ist alles immer so einfach. Ihr denkt nur an euch. Wie verletzend euer Verhalten euren Mitmenschen gegenüber ist, merkt ihr gar nicht. Oder schlimmer noch, es ist euch egal. Ich erinnere nur an die Jahre, als deine Mutter und ich eine schwere Ehekrise hatten und du und dein Bruder tatenlos zugesehen habt, wie die Teller flogen. Heute rechtfertigst du dich mit den Worten, ich war 12 und Elvis 8. Wie hätten wir denn helfen können? Meine liebe Tochter, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich war damals auch beruflich in einer schwierigen Phase. Ich stand kurz vor der Beförderung zum Brigadegeneral und hätte mir eure Mitarbeit im Familienwesen sehr gewünscht. Nun gut.
Legen wir das ad acta? Ich fasse hier noch einmal in Kürze die Regeln für unsere Familiengemeinschaft zusammen. Punkt 1, Begrüßungen und Verabschiedungen. A, morgens nach dem Aufstehen mit Kuss. B, beim Verlassen des Hauses, wahlweise mit oder ohne Kuss. C, abends vor dem ins Bett gehen mit Kuss. Punkt 2, Mahlzeiten. Mahlzeiten werden grundsätzlich gemeinsam und gut gelaunt eingenommen. Punkt 3, Bekanntschaften. A, Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen, solange die Ruhezeiten in unserer Familie gewahrt bleiben. Das heißt, von 13 bis 15 Uhr und ab 21 Uhr bitte ich darum, kein fremdes Humanmaterial im Haus antreffen zu müssen. B. Ferner sind Freunde und Bekannte herzlich willkommen, wenn sie sich an alle bestehenden Regeln halten. Das beinhaltet auch den Gute-Nacht-Kuss. Ich bitte dich, diese Punkte zur Kenntnis zu nehmen. Im Übrigen bin ich nicht wütend auf dich. Ich bin nur traurig und enttäuscht. Paps. Lieber Rolf, es erleichtert mich ungemein, dass ich dir den Brief gezeigt habe. Ich denke ernsthaft darüber nach, auszuziehen. Was meinst du? Ist das eine gute Idee? Viele Grüße, Scarlett. PS, ich bin noch nicht dazu gekommen, über deinen Heiratsantrag nachzudenken. Ich sag dir Freitag oder Samstag Bescheid, aber ich tendiere schon eher zu Nein. Wenn Sie so ein bisschen zwischen den Zeilen zugehört haben vorhin, haben Sie mitgekriegt, dass Scarlett Schlötzmann auch mal für eine kurze Zeit ihres Lebens Pornodarstellerin war. Und das ist ein bisschen so, bei Pornodarstellern wie bei Tänzern, Sie werden das aus dem Bekanntenkreis wissen, Pornokarrieren sind immer recht bald beendet. Also das ist eine Sache mit der Rente ein bisschen schwierig. Man muss gucken, dass man auch vielleicht danach noch irgendwas macht, womit man sich den ein oder anderen Euro sichert. Gut, es gibt einige, die umsatteln auf Seniorenporno, aber das ist eine relativ kleine Branche, da können jetzt nicht alle hin. Also Scarlett Schlössmann entscheidet sich, was anderes zu machen, also was Solides zu machen. Sie geht auf Nummer sicher und überlegt sich, womit kann ich wirklich eine schnelle, gute Mark machen. Und sie schreibt einfach einen frechen Frauenroman. Ich lese Ihnen jetzt mal einen Ausschnitt aus diesem Frauenroman vor, von Scarlett Schlötzmann. Der ist jetzt natürlich ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ne? Damit Sie verstehen, worum es da geht, muss ich Ihnen, glaube ich, auch noch kurz das Exposé zu dem Roman vorlesen. Lulu, Conny und Gitta sind beste Freundinnen. Sie haben nur ein Problem, Männer. So. Jetzt folgt der Auszug, den sie an einige Verlage geschickt hat. Conny hatte es sich gerade gemütlich gemacht, da klingelte es Sturm. Oh nein, ihre Gedanken rasten hintereinander her. Ob das Mike sein wird? Bitte nicht, dachte Conny mit einer plötzlichen Mischung aus Angst und Furcht. Ich habe es mir doch gerade so gemütlich gemacht. Aber es war nicht Mike, es war Gitta. Das sah Conny, als sie mit ihrer großen Tasse Cappuccino con Leche, mit der sie es sich eigentlich gerade auf dem Sofa hatte gemütlich machen wollen, auf leisen Zehenspitzen zur Tür heranschlich und leise durch den Türspion hindurchblickte. Puh, dachte Conny mit einer Mischung aus Erleichterung und Angstlosigkeit und öffnete die Tür. Oh Gott, ich bin so froh, dass du da bist. Ich dachte schon, du wärst nicht da. Gitta rauschte mit einer Mischung aus Schnelligkeit und Verrücktheit an Conny vorbei ins Wohnzimmer, streifte die Manolo Blahnik High Heels von ihren schmerzenden Füßen und warf sich auf das Sofa. Oh Gott, wie gemütlich, rief sie aus. Ich hatte schon Angst, dass es nicht gemütlich ist bei dir. Conny schmunzelte und musste innerlich denken, wie sehr sie ihre Freundin für ihre Spontanität bewunderte. Süße, könntest du mir einen Cortado Lungo mit Ahornsirup machen? Dafür würde ich jetzt sterben, schnurrte Gitta mit all ihrer verführerischen Power, die sie zur Verfügung hatte.
Was für eine Powerfrau, dachte Conny erneut innerlich und antwortete schlagfertig, Ahornsirup ist aus, aber ich könnte dir Haselnusslikör reintun. Das wäre göttlich, rief Gitta aus und massierte sich ihre Füße, die sehr wehtaten nach dem langen Tag. Dabei fiel ihr schlagartig wie Schuppen von den Augen, dass sie noch gar nicht auf die Toilette gegangen war, obwohl sie sich das so fest vorgenommen hatte. Innerlich musste sie fast ein wenig schmunzeln über ihre liebenswerte chaotische Verpeiltheit, für die sie von ihren Freundinnen auch liebevoll Chaosgitter genannt wurde. Sie überlegte, ob jetzt ein guter Zeitpunkt für die Kloaktion wäre, aber es sprach auch einiges dagegen. Sie hatte es sich auf dem Sofa schon so gemütlich gemacht. Gitter war innerlich hin und her gerissen. Mit einer Mischung aus Entschiedenheit und Unentschiedenheit schwankte Gitter innerlich. Wie immer übertürmten sich in solchen Momenten die Ereignisse. Conny kam mit dem Haselnuss-Cortado herein und fast gleichzeitig löste sich beim Massieren der Füße etwas Nagellack von Gitters kleinem rechten Zeh. Wie immer in solchen Momenten brannte mit Gitter ihr überschäumendes Temperament und ihre quirlige Persönlichkeit durch. Ach shit, rief sie spontan aus. Conny verstand die Welt nicht mehr. Hatte sie einen Fehler verübt? Eine Träne rollte spontan über ihr Gesicht. Typisch Conny. Ihre zart besaiteten Seiten machten ihr immer wieder einen Strich durch die Rechnung und spielten mit ihrer sensiblen Persönlichkeit allzu oft emotionale Achterbahn. Aber mit einer Mischung aus Trotz und Rebellhaftigkeit dachte Conny sich innerlich, verdammt, ich wollte es mir gemütlich machen. Trotzig wischte sie sich die Träne aus dem Gesicht, wobei ihre Shiseido-Wimperntusche leicht verschmierte und ihre hübschen kornblumenblauen Augen durch den leichten Schmierfilm etwas Trotziges bekamen. Jetzt erst recht, dachte Conny sich innerlich und hob zum Zeichen ihres frechen Selbstbewusstseins, wie um es allen zu zeigen, ihr Kinn. Scarlett Schlötzmann formuliert das in ihrem Anschreiben an die Verlage folgendermaßen. Diesmal so als erster Ausschnitt, der Ihnen hoffentlich Lust auf mehr macht. Hier bahnt sich ja schon einiges an, was im Verlauf des Romans noch zu weiteren Turbulenzen führt. Grob umrissen geht es auf 250 Seiten um Liebe, Freundschaft und natürlich um Männer. Bis zum Happy End, Doppelhochzeit auf Ibiza, durchleben und durchleiden unsere Heldinnen den ganz normalen Wahnsinn, den jede Frau kennt. Das wöchentliche Intim-Waxing beim Mädelsabend endet im Streit, als Gitter zum Venushügelvergleich auffordert. Conny verliert und muss eine Runde High Heels ausgeben. Während Gitter noch mit dem netten, schwulen Schuhverkäufer über Männer lästert, kauft Conny sich geschwind ein neues Bindegewebe. Durch das Shoppen findet sie wieder zu sich selbst, was sie mit Gitter bei 1, 2, 12 Aperol-Spritz feiert. Die geheimnisvollste Figur des Romans ist mit Sicherheit Lulu, die dritte Freundin. Sie befindet sich während des gesamten Romans in Amerika. Was sie dort tut, wissen Conny und Gitter nicht. Sie versuchen einige Male über das Internet mit ihr in Verbindung zu treten, was ihnen aber leider nicht gelingt, weil sie den einen Ausschalter des Computers nicht finden. Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich freuen, wenn diese ersten Seiten meines Materials Sie neugierig machen konnten. Gerne schicke ich Ihnen auf Anfrage das komplette Manuskript zu. Über Kritik, Fragen und Anregungen freue ich mich und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihre Scarlett Schlötzmann. PS, was die Vermarktung des Romans angeht, lasse ich durchaus mit mir über ein Frauenroman-kompatibleres Pseudonym sprechen. Etwas Französisches vielleicht, was bei der modernen Leserin Paris-Flair konnotiert. Ich denke da an die Liebesroman-Autorin Mechthild Bäumer, die ja unter dem Pseudonym Fleur de Champagne sehr erfolgreich ist. Wie wäre es mit Christine Préjean? Scarlett Schlötzmann bekommt auch sofort eine Antwort von einem der Verlage. Sehr geehrte Frau Schlötzmann, Also vielen Dank für die Einsendung Ihres Materials, welches wir Ihnen zu unserer Entlastung hiermit zurückschicken. Ihre Geschichte hat uns gut gefallen. Ein frecher Frauenroman, witzige Dialoge, charmante Charaktere, griffiger Plot, sehr zeitgemäß, sehr sexy, sehr 2016. Für ein Erstlingswerk beachtlich. Unser Verlag ist der Zeit allerdings immer einen Step voraus. Wir setzen momentan nicht auf feministische Literatur. Der neue Mann ist unser Topic. Starke Frauen sind sehr yesterday. Wenn Sie schon über Pseudonyme nachdenken, by the way, Christine Preyon klingt ausgedacht und etwas billig, sollten Sie in Erwägung ziehen, als Mann einen frechen Männerroman zu schreiben. Holen Sie den modernen Mann dort ab, wo er heute steht. In einer frauendominierten, männerverachtenden Gesellschaft. Schenken Sie Ihren Figuren Liebe. Dem intellektuellen Softie, der von Frauen zwangsgekuschelt wird. Dem Großstadtpapa, der unter dem Dinkeldiktat seiner Ökofrau steht. Dem raubeinigen Macho, der den Frauen das gibt, was sie, wenn wir ehrlich sind, bei aller Emanzipiertheit wirklich wollen. Unser Verlag hat seit 25 Jahren einen Riecher für Zeitgeistiges. Sie können mir glauben, wenn ich sage, unsere Zukunft sind Männer. Ihnen noch weiterhin viel Erfolg und nothing for ungood. Miriam von Teckfurt, Lektorat Time Ghost Verlag. Scarlett Schlötzemann macht etwas, was man in so einem Fall nicht macht. Sie antwortet auf diese Antwort. Sehr geehrtes Fräulein von Teckfurt, vielen Dank für die prompte und ehrliche Rückmeldung. Ich gestehe, ich bin etwas ratlos. Den Vorwurf, es handle sich bei meinem Roman um feministische Literatur, möchte ich entschieden zurückweisen. Ich lege viel Wert darauf, dass die in meinem Roman dargestellten Frauen weder emanzipiert noch ernst zu nehmen sind. Beim Ausarbeiten der Charaktere habe ich penibel darauf geachtet, möglichst viele Klischees zu bedienen und der Leserin damit zu suggerieren, Frauen seien so. Ich verstehe meine Arbeit als Gesellschaftsauftrag. Das Zementieren bestimmter Rollenvorstellungen stützt das System, fördert den Konsum und kurbelt die Wirtschaft an. Angesichts dessen, was im Moment weltweit los ist, halte ich es für meine Pflicht, mein Talent für Ruhe und Stabilität im Inneren einzusetzen und wenn es nur die Unterhaltungsfront ist. Nein, verehrtes Fräulein von Teckfurt, mein Stil dürfen Sie kritisieren, fehlerhafte Orthographie und Grammatik monieren, aber Feminismus lasse ich mir nicht unterstellen. Hätte ich tatsächlich emanzipierte Frauen dargestellt, wäre dieses Buch Sprengstoff gewesen. Die Heldinnen hätten diskutiert und nicht geklönt. Shoppen wäre kein Hobby, sondern lediglich das englische Wort für einkaufen und Intimwaxing wieder das, was es mal war, eine mittelalterliche Foltermethode. Meine Heldinnen hätten nicht nur eine weibliche, sondern zudem eine menschliche Dimension bekommen. Das hätte schlimmstenfalls dazu geführt, dass sie erkannt hätten, dass das, was ihnen als weiblich verkauft wird, gar nicht weiblich ist, sondern nur Weibchensurrogat. Dass ihnen über sogenannte Frauenzeitschriften und Frauenromane und Frauenfilme eingetrichtert wird, damit ihre Welt sich immer in dem Spannungsfeld zwischen ich habe nichts anzuziehen, ich bin zu fett und wo ist mein Traumprinz bewegt und die kapitalistisch-patriarchale Weltordnung nicht gestört wird. Meine Heldinnen hätten den Etikettenschwindel bemerkt, dass wo Frau draufsteht, nicht Frau drin ist, sondern nur wie Frau sein sollte. Sie hätten sich gefragt, cui bono? Eine gefährliche Frage in Zeiten wie diesen. Meine Heldinnen hätten ihre Barbies in die Ecke geworfen, hätten Räte gebildet und die Welt neu geordnet. Sie hätten herausgefunden, dass zum Beispiel Sex nur die Erfindung einiger alter, mächtiger Männer ist. Unter anderem Napoleon, Julius Caesar, Gott und Angela Merkel. Um die fortpflanzungsbedingte Notwendigkeit der männlichen Existenz zu legitimieren und damit den Erhalt des Mannes in unserer Gesellschaft zu sichern. Das ist natürlich eine Lüge. Die moderne Reproduktionsmedizin ist mittlerweile so weit, dass Sperma problemlos künstlich hergestellt werden kann. Übrigens macht das die Firma, die auch den Analogkäse produziert. Damit kann sogar qualitativ hochwertigeres Humanmaterial erzeugt werden als durch den natürlichen Samen. Wir könnten also theoretisch ab sofort auf Analogsperma umsteigen. Das macht den Mann mittelfristig überflüssig und er würde in, sagen wir, 150 Jahren evolutionsbedingt aussterben. Damit wären natürlich sagenhafte Chancen verbunden, die nicht zuletzt zur Rettung unseres Planeten beitrügen. Wir könnten uns das immer wieder gerne bemühte Menetekel der Überbevölkerung sparen und damit das der knapper werdenden Ressourcen. Wenn nur noch 50% der Menschheit übrig blieben, wäre auch Arbeitslosigkeit kein Thema mehr. Frauen würden die frei werdenden Arbeitsplätze der Männer übernehmen und damit gleichzeitig das Thema Emanzipation erledigt haben. Zu guter Letzt bekäme man das Problem der Warteschlangen vor Frauenklos in den Griff, weil wir über doppelt so viele Sanitäranlagen verfügen würden. All dies würde den Protagonistinnen meines feministischen Övres schlagartig klar werden. Diesen Roman habe ich aber nicht geschrieben und Sie, Fräulein von Teckfurth und ich, wissen sehr genau, warum. Emanzipation ist schlimmer als Kommunismus. Sie gefährdet die bestehende Ordnung. Sie ist wie Unkraut bei der Bundesgartenschau, wie Tripper im Vatikan. Stellen Sie sich vor, Fräulein von Teckfurth, Sie würden wirklich aufgeklärte, emanzipierte Literatur auf den Markt bringen. Stellen Sie sich nur einen Moment vor, die Anita oder Petra oder Brigitte würde ihre gesamte Leserschaft verlieren, weil Frauen sich nicht mehr für ihr Bindegewebe interessieren, sehr wohl aber dafür, ob in China gerade ein Sack Reis umfällt. Wir hätten hier in Kürze revolutionäre Verhältnisse, eine Art Hildegard 21. Ich bitte Sie deshalb, das Manuskript noch einmal zu lesen und daraufhin zu überprüfen, ob es sich nicht sogar dezidiert als maskulinistisches Werk verkaufen lässt. In diesem Fall würde ich auch für das Pseudonym Sky Dumont plädieren. Herzlich, Scarlett Schlötzmann. So viel zum Schlötzmann-Zyklus. Mehr dann dazu, wie gesagt, 2050, wenn das Buch fertig ist. Ich habe auch noch andere Sachen geschrieben. Ich habe zum Beispiel immer wieder auch die Form des politischen Kommentars gewählt, wenn ich gebeten wurde, auf etwas zum Beispiel tagespolitisch Bezug zu nehmen. Also wenn es zum Beispiel hieß, ja, in 3 Wochen bist du in der und der Kabarettsendung, schreib doch was dafür. Schreib doch was zu dem Thema Gutenberg, schreib doch was zu dem Thema Flüchtlinge. Wie auch immer, ich habe dafür sehr oft die Form des politischen Kommentars gewählt, weil mir die Figur der Kommentatorin ermöglicht, immer Partei für die Leute zu ergreifen, die ich ganz unmöglich finde. Und ich werde mich jetzt vor ihren Augen in die Rolle dieser Kommentatorin verwandeln. Es geht um das Thema Fußball. Das mache ich jetzt aus aktuellem Anlass. Das ist jetzt so eine Sache, da möchte ich Sie einfach bitten, sich zurückzulehnen und das als einen magischen Moment zu nehmen. Das ist immer so, wenn man solche Sachen nachher erklären muss. Wie hast du das jetzt gemacht? Ne? Das ist einfach schade. Da wird ein Geheimnis entzaubert. Und ich habe 4 Jahre Schauspiel studiert. Sie werden jetzt sehen, warum. Und ich würde einfach sagen, ja, lassen Sie sich von der Magie dieses Moments vielleicht einfach mitreißen. Und manchmal ist es auch schön, nicht zu verstehen, wie eine Sache funktioniert. Liebe Menschen, was für ein Fußballjahr. Erst die Bundesliga und dann die EM. Dazwischen liegen 19 ganze Tage ohne Fußball. Die überlebe ich nur mit Antidepressiva. Ich liebe Fußball. Fußball ist mein Leben. Alles am Fußball ist schön. Der Fußball, die Spiele, nur nicht der ständige Frauenfußball. Alle 4 Jahre, kein Sommermärchen, Sommermädchen, öde Mühsal statt Mesut Özil. Torwärtinnen, Liberinas, Mittelstürmer retten, mein Gott. Reicht es denn nicht, dass Frauen Kanzlerinnen werden? Verstehen Sie mich nicht falsch, liebe Menschen. Ich habe nichts gegen Frauen. Einer meiner besten Freunde ist sogar eine. Ich habe nichts gegen Frauen, wenn sie sinnvoll verwendet werden. Und es ist nicht allein eine Geschmacksfrage, sondern vor allem, und das wird man doch wohl noch sagen dürfen, hier in Schland, des genetischen Missverhältnisses zwischen Frau und Ball, das dem Frauenfußball jedwede Legitimation entzieht. Die femininen Rundungen des Fußballs erfordern doch die komplementäre Ergänzung durch den maskulinen Tritt. Yin und Yang. Schon im FIFA-Gesetz steht geschrieben, Frauenfußball ist schwul und Schwule gibt es im Fußball nicht. Damit ist bewiesen, dass es Frauenfußball nicht gibt. Blatter 5, Vers 20er. Natürlich werden jetzt die üblichen Dagegenseier einwenden, Frauenfußball wäre ein wichtiger Bestandteil der Emanzipation. Das ist er auch. Aber, und das wird man doch noch fragen dürfen hier in Schland, brauchen wir die Emanzipation? Wenn sie uns bisher wirklich etwas gebracht hätte, warum gibt es Heidi Klum? Liebe Menschen, lassen Sie uns einen Schritt in die Zukunft wagen. Mit der Entmanzipation Deutschlands, der Abschaffung der Frau. Sanft, sauber, stufenweise. Für ein Deutschland ohne Frauenfußball, Frauenrechte, Frauenprobleme, Frauenparkplätze, Frauenhäuser, Frauenquoten und Frauenkabarett. Ein geeignetes Endlager gibt es zwar nicht, ich erkläre aber hiermit meinen feuchten Keller für sicher. Lasset uns gemeinsam all den Männern danken, die dann übrig bleiben und für eine bessere Welt und damit natürlich auch für den besseren Fußball sorgen. Danke an Blatterbeck. Beckenbauer, Hoeneß, dich Hammer auch sehr gern. Dank auch an Karl-Heinz Rummenigge, von euch können wir was lernen.
Das war Christine Prior mit Ausschnitten aus ihrem Programm Die Diplom-Animateuse, aufgenommen im Renitenztheater in Stuttgart. Alle Infos zu ihr finden Sie auf www.deutschlandfunk.de/querköpfe und dort gibt's auch alle Infos zu den weiteren Querulantinnen. Denn unser Kabarett-Sommer der Frauen geht bis Ende August natürlich weiter.
Da gibt's noch viel zu tun auf dem Feld. Deshalb muss man auch nach wie vor leider drüber reden.
Und das tun wir.